Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Du kennst mich ja mittlerweile so ein bisschen. Und es gibt so ein paar Phasen, in denen ich fühle ich mich sehr, sehr wohl und andere Phasen, in denen fühle ich mich nicht so wohl. Und was mich immer so beschäftigt ist, dass ich zu viel am Handy bin. Mhm. Und ich versuche jetzt Möglichkeiten zu finden, wie ich diese Handyzeit reduzieren könnte oder einmal so viel Zeit am Handy einsparen könnte, dass der Rest des Jahres okay ist. Und auch so aus so psychischen Gründen und so weiter und so fort habe ich mich mit der Möglichkeit befasst, in ein Schweigekloster zu gehen. Was natürlich jetzt nicht der perfekte Ort ist, um zum Beispiel einen wöchentlichen Podcast aufzunehmen. Nee. Aber ich dachte, so eine Woche im Schweigekloster, kein Handy, mit niemandem reden, so ein bisschen meditieren, vielleicht ein bisschen Sport machen, vielleicht was töpfern oder was auch immer so man im Kloster
töpfert
macht.
Töpfert man im Schweigekloster? I don't think so.
Ich finde, man töpfert in einem Kloster. Und ich bin aber nicht nur ein Typ, der psychische Probleme hat, sondern ich bin auch ein Typ, der gerne lustig ist. Und ich habe mir jetzt überlegt, was das lustigste Wort ist, das man in einem Schweigekloster sagen könnte. Also so ein Raum voller schweigender Menschen und es gibt ein Wort, das man sagt und dann lachen alle. Und alle müssen ihr Schweigen brechen. Und ich habe viel drüber nachgedacht, was man da sagen könnte. Und ich bin jetzt zu etwas gekommen, was...
Bitte sag jetzt kein Wort, was wir piepen müssen.
Es ist ein unschuldiges Wort.
Oder wofür wir gecancelt werden.
Es ist unglaublich. Okay. Es ist lustig, weil es so unschuldig ist.
Okay.
Und zwar würde ich das jetzt gerne mal an dir testen und ich bin mir relativ sicher, dass du zumindest grinsen wirst müssen.
Okay, warte, ich gucke einmal ganz ernst und
wir schweigen.
Okay. Ich muss jetzt schon grinsen, es funktioniert nicht.
Schau mal weg, denk dir mal, du gehst gleich töpfern und du sitzt in so einem großen Raum und du sitzt auf dem Boden in so einem Schneidersitz.
Ich meditiere.
Und du hörst nichts außer so leisem Husten, Menschen, die gerade aktiv heilen. Und dann hörst du ganz weit weg von dir entfernt jemanden etwas flüstern. Ein einzelnes Wort. Und dieses Wort ist ein einfaches Busen. Intro bitte.
Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Die Frauenbeauftragte sitzt auch schon mit im Raum.
Ist doch gut.
Ja.
Ich finde dieses Wort Busen finde ich unglaublich lustig, weil ich hatte so ein Seminar zur Vorbereitung auf die Bachelorarbeit in meinem Studium. Und ich habe in einem Seminar und in einem Fach, in dem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ging es um Mitarbeitermotivation. Und es gibt einen Mitarbeitermotivationsbegriff, das ist kompletter Bullshit, das ist nichts Relevantes, nichts Belastbares. Und es gibt so einen Mitarbeitermotivationsbegriff, der heißt Motivationsbusen. Und der Typ, der neben mir saß, hat dieses Wort Busen, als es eben gesagt worden ist vorne, so leise wiederholt. Im gleichen Ton, den ich dir gerade vorgetragen habe. Und ganz leise Busen gesagt. Und ich musste so doll lachen mit 21, kurz davor meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ich musste so doll lachen und ich bin puterrot geworden. Und dadurch, durch die Vorstellung, dass jemand, der eigentlich gerade so einen universitären Abschluss anstrebt, dass der so doll lachen muss über das Wort Busen, musste ich noch mehr lachen und ich musste dann wirklich aus dem Raum gehen.
Aber ist auch das schlimmste Wort, was du dafür benutzen kannst?
Es ist unglaublich lustig.
Es ist so ein Wort, was Mütter benutzen und Ärzte und Ärztinnen.
Ja, und das ist perfekt. Und alle deutschen Bezeichnungen für Geschlechtsteile sind entweder für Mütter und Ärzte oder so eklige 80er-Jahre-Pornografie.
Ja.
Es gibt nichts dazwischen und ich finde es gut, dass es so ist.
Ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
Für mich und alles, was mich ausmacht, ist es gut, glaube ich.
Okay, es macht es noch mehr cringe und noch mehr schambehaftet.
Aber das
passt zur deutschen DNA
perfekt.
Das ist einfach on point.
Es passt wirklich super gut. Wie geht's dir denn? Ist alles gut bei dir?
Bei mir ist alles gut. Ich hatte ein bisschen eine schwierige Woche hinter mir, weil die Deutsche Ernährungsgesellschaft hat eine Empfehlung rausgehauen.
Fuck them.
Wie wir uns ernähren sollen. Und es gibt ja viele schlechte Nachrichten aktuell, jeden Tag. Es häuft sich, wir können alle nicht mehr. Aber dass ich nur ein Ei pro Woche essen soll, ist mir wirklich zu frech. Das geht mir zu weit.
Die Welt geht unter und ich soll nur ein Ei pro Woche essen.
The Bear Omelette hat alleine schon drei Eier. Und das esse ich einmal am Tag. Wie soll das funktionieren?
Ein Huhn gibt 5 bis 6 Eier in der Woche.
Was machen wir mit
den ganzen Eiern?
Finde ich frech.
Und auch diese ganzen Pakete, die Packungen, die Kartons, in denen man Eier kaufen kann.
Ist nicht nachhaltig, wenn die nicht benutzt werden.
Ist nicht nachhaltig, wenn sie nicht benutzt werden. Wenn ich mir so ein 10er-Pack Eier kaufe, dann muss ich die 10 Wochen rumstehen lassen, dann gehen die kaputt.
Ja.
Ich muss also mehr Eier essen. Mir hat meine sehr geschätzte Kollegin Caro Worps den Artikel mit dem einen Ei geschickt. Und ich habe das Original gelesen, als ich ein Stück Ei im Mund hatte.
Ja, aber es ist genau richtig so. Auch da mal radikal sein.
Bei solchen Sachen wie zum Beispiel dieser Ernährungsempfehlung, dann merke ich so meinen, ich bin 28
du,
Jahre alt.
Ich bin
du,
jünger.
Du
immer
wirst
noch.
Bald 28 Jahre alt.
Ich bin das junge Huhn.
Und so der kleine Boomer, der klopft schon so an in mir. Und der hat dann
ich
so,
auch.
Und er hat
same.
Nee, das ist mir zu wenig
ja.
Ei.
Ja, same.
Dabei haben die wahrscheinlich einfach recht.
Aber die ganzen Leute auf Instagram, von denen ich die Kommentare gelesen habe, die Männer, die haben sich natürlich über was anderes aufgeregt. Nicht über das eine Ei, sondern über 300 Gramm Fleisch in der Woche.
Ja, okay.
Und für mich wäre 300 Gramm Fleisch die Woche auf jeden Fall ein Upgrade.
Aber du könntest ja auf diese 300 Gramm Fleisch verzichten oder wir verzichten auf diese 300 Gramm Fleisch. Und dann kann man
du nicht immer.
Ich nicht immer. Aber dann kann man zum Beispiel 2-3 Eier mehr essen, finde ich.
Ja, zum Beispiel, das gleicht sich aus. Prost.
Das ist mega genial. Sorry, ich habe mir gerade ein bisschen...
Alles gut.
Weißt du, wonach der Röpser geschmeckt
ich
hat?
Ich will was trinken, Wasser.
Nee, nach diesen
nach dem Ei.
Like Meat Schinkenbratwürsten. Mm,
oh,
die sind
lecker.
Krank lecker.
Ja, Prost. Lass dir schmecken.
Falls ihr vielleicht Werbung schalten wollt, greift zu. Ich hatte noch eine Boomer-Meinung diese Woche.
Ja.
Und zwar war ich in einem Laden und habe mir einen neuen Kühlschrank gekauft. Und ich dachte...
Glückwunsch.
Dankeschön.
Beneidisch.
Dankeschön. Es ist wirklich ein großes Investment. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir einen Kühlschrank kaufe. Bisher waren die Kühlschränke immer da,
ist das auch für dich ein Mental Health Gadget jetzt? Reiht sich das eine, meine Tageslichtlampe und was hatte ich noch? Meine Gewichtsdecke?
Also es ist... Ich habe nicht viele Luxus-Items. Aber der Kühlschrank, den ich mir gekauft habe, ist ein Luxus-Item.
Ich sag Mental Health Gadget.
Ist ein Mental Health Gadget, weil ich habe nämlich so einen Kühlschrank mit so einem Eiswürfelspender gekauft. Und
das, ich dachte, als du mir das erzählt hast, dachte ich, du meinst es ironisch. Und
Nein.
meinte so, viel Erfolg, good luck, finde ich gut. Aber du hast es tatsächlich gemacht. Ich habe das Foto gesehen.
Ja, ich habe mir den gekauft und ich freue mich so sehr darauf.
Aber du denkst auch, du bist ein Ami jetzt ein bisschen.
Ja!
Einfach hier, Matthias Schweighöfer.
Ich habe viele, viele Dinge, die ich am US-amerikanischen Lifestyle auszusetzen habe. Aber die Sache mit den Kühlschränken haben sie gut gemacht, finde ich. Große Kühlschränke, da kann ich auch mal ein paar, wenn ich wieder in meiner Einweg- und Einmachphase bin, dann kann ich diese ganzen kleinen Sachen da hinstellen. Und stell dir vor, du kommst zu mir nach Hause und du hast so einen riesigen Kühlschrank und ich habe so ganz viele kleine, leckere Getränke. Und jetzt im Moment, wenn du zu mir nach Hause kommst, ich habe manchmal alkoholfreies Bier oder Bier da und ansonsten trinke ich Wasser gesprudelt mit Zitrone. Sonst habe ich nichts. Aber in ein paar Tagen wird es soweit sein, dass ich einen Kühlschrank habe und der ganze Regenbogen eines Kühlschranks wird darin versammelt
sein.
Nein,
es wird aussehen wie in so einem kleinen Späti, wie diese Frauen auf TikTok, die so ihren Kühlschrank neu einräumen und die haben dann da so eine ganze Reihe von so Cola und wenn man sich eine Dose rauszieht, dann rutschen die anderen schon nach. So wird es in deinem Kühlschrank sein.
Das wird so geil.
Heftig. Und hast du bitte in deinem Gefrierfach, du hast ja einen doppelten Kühlschrank, hast du bitte in deinen Gefrierfächern dann auch so eine Schublade so mit verschiedenen Genres von Eiswürfeln, also dass du dann zum Beispiel, weil das machen die Frauen auf TikTok auch.
Das werde ich nicht
machen. Die Kühlschrankfrauen, die nenne ich so. Die haben nämlich dann runde Eiswürfel, dann haben die welche in Sternform, dann haben die aber auch welche, da ist eine kleine Himbeere drin.
Die haben auch so eine Pflanze manchmal im Kühlschrank stehen, damit der schöner aussieht.
Ja.
Das nervt mich ein bisschen.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Nee, finde ich eigentlich ganz gut.
Ich glaube nicht, dass es so weit wird, aber ich habe mir, mein Gefrierfach ist auch jetzt schon so eine kleine Problemlösungsstrategie, weil manchmal friere ich einfach Dinge ein, von denen ich nicht weiß, wohin ich sie tun soll.
Okay.
Also zum Beispiel im Sommer, so ein Biomüll, der fängt sehr schnell das Stinken an. Deshalb den Biomüll immer direkt einfrieren. Das mache ich im Sommer so. Und wenn ich so ein, keine Ahnung, wenn ich so zu viel von irgendwas gemacht habe, dann wird es eingefroren, weil ich keine Lust habe, das nochmal einen Tag drauf zu essen. Und dann habe ich so ganz, ich hatte jetzt, als ich mein Gefrierfach ausräumen musste, weil mein Kühlschrank kaputt gegangen ist, ich hatte so viele tolle Erinnerungen in dem Kühlschrank. Pestos, die scheiße geschmeckt haben, die ich eingefroren habe. Suppen, die scheiße geschmeckt haben und die ich eingefroren habe. Wirklich ein ganzer Lebenslauf in dem Kühlschrank. Was mich aufgeregt hat, wo ich den Boomer in mir gespürt habe, ist, ich bin in den Laden gegangen und habe mir den scheiß Kühlschrank gekauft und habe mir gedacht, gern geschehen. Ich unterstütze den Einzelhandel. Jeff Bezos wird nicht von mir reicher, er wird mit mir niedergerungen.
Den Einzelhandel. Aber die Kühlschränke, die man da kauft, sind doch trotzdem immer von den gleichen drei Marken.
Ja, aber ich dachte, ich unterstütze hier mal einen Laden von einer unabhängigen kleinen Kette namens Mediamarkt. Und ich dachte, ich mache jetzt irgendwie sowas ansatzweise Gutes. Ich gehe nicht ins Internet und kaufe mir da den Kühlschrank, sondern ich hole den mir da.
Aber das ist, darf ich kurz einhaken?
Ja.
Es macht auch den Kauf nicer, weil du dieser Moment, wo du das von einer anderen Person dich entscheidest, das zu kaufen, das ist nochmal, gerade wenn es ein Luxusgut ist, ist einfach nochmal ein bisschen glamouröser, als wenn du online einfach auf Apple Pay klickst.
Ich hatte überhaupt keinen luxuriösen Moment, okay. Sage ich, wie es ist.
Schade.
Das war einfach unangenehm. Ich habe gesagt, hey, kann ich bitte den Kühlschrank kaufen? Und dann hat die gesagt, ja, klar. Und dann dachte ich, dass die so sagt, sollen wir den heute Nachmittag oder morgen früh vorbeibringen? Aber stattdessen hat die dann auch einfach auf der fucking Mediamarkt-Website bestellt. Und ich habe mich gefühlt wirklich wie so Großeltern, wenn sie das erste Mal ein Kind mit einem Smartphone sehen.
Du bist wahrscheinlich der einzige Mensch in deiner Altersgruppe, der in diesem Jahr dort überhaupt irgendwas kaufen
will. Aber ich habe gedacht, ich tue was Gutes. Ich tue etwas so, was Analoges. Ich kaufe mir jetzt einen Kühlschrank, den man zum Beispiel auch nicht mit einem fucking WLAN verbinden kann, sondern ich bin jetzt... Der Kühlschrankkauf sollte mein Schweigekloster werden.
Man kann ihn nicht mit dem WLAN verbinden.
Nein, was soll ich denn damit machen? Smart-Home-Sachen kommen wir nicht rein. Da bin ich auch radikal.
Ich würde safe einen haben, den man mit dem WLAN verbinden kann.
Ich würde mir wirklich, sobald ich so einen Staubsaugerroboter habe, würde ich mir so einen Baseballschläger neben das Bett legen, falls der mich angreift. Das reicht.
Also ich habe heute noch drüber nachgedacht, dass ich es eigentlich geil fände, wenn meine Alexa mit meinem Staubsaugerroboter verbunden wäre. Weil ich fände es schon geil, wenn ich sagen könnte, kannst du bitte Robo ins Schlafzimmer schicken?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich gebe mir noch so 2 Jahre und ich mache über Nacht so das WLAN aus und trenne so alle Computer vom Strom, weil ich mich von denen nicht verbrüdern und verbünden lassen will. Wenn die Maschinenrevolution kommt, dann stehe ich auf der Seite der Menschheit.
Ich glaube, du bist
Geisel von Alexa, Geisel von
Apps und
Smart
Home. Das lasse ich mir von den Twitter-Typen nicht sagen.
Ja, aber guck mal, ich habe noch nie mit meinem Handy gesprochen und du redest die ganze Zeit mit Computern.
Hast du noch nie so schnell mal so eine Notiz?
Nein.
Stimmt, ich sehe dich da auch gar nicht.
Eine Notiz muss abgerungen werden. Eine Notiz ist so, das, was Kafka in seiner Schublade hatte, in seinem Schreibtisch und hinterlassen hat, das wird meine Notiz-App sein.
Schickst du manchmal 5 Minuten Sprachnachrichten?
Nein.
Okay, weil sehe ich dich da auch gar nicht.
Nein.
Ich glaube, ich habe original eine Sprachnachricht in meinem Leben von dir bekommen.
Ja, aber das mache ich nur so. Sprachnachrichten sind für mich ein Kommunikationsmittel, das ich benutze, um so zu zeigen, dass ich gerade nicht lüge.
Wirklich?
Also wenn ich dir mal absage und so sage, hey, denkst, ich habe leider einen dringenden Termin reinbekommen, dann ist es gelogen. Aber wenn ich dir das per Sprachnachricht schicke...
Okay, dann hast du schon einmal gelogen.
Nein. Nein.
Komm, Themenwechsel. Es wird nur noch unangenehm.
Weißt du, wo man richtig... Also man kann auch im Schweigekloster bestimmt mega gut Podcasts hören. Wenn ich an einem Ort einen Podcast hören würde, dann im Schweigekloster.
Ich glaube, da wird man doch immer wahnsinnig.
Ja, letztes Jahr Erdbeerhof, dieses Jahr Schweigekloster. 2 Wochen lang...
Also du meinst, wir machen quasi den nächsten Podcast-Ausflug ins Schweigekloster und dann veröffentlichen wir zwei stille Stunden.
Es gibt noch keinen Podcast aus einem Schweigekloster, aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, ich fände es interessant, dass wir so eine halbe Stunde davor aufnehmen, dann gehen wir eine Woche oder so ins Schweigekloster und dann danach. Und das wäre toll. Mir würde das gut tun. Ich glaube, ich muss dringend ins Schweigekloster.
Ich würde absolut wahnsinnig werden. Ich kann nicht so lange nicht reden. Ich kann ja so schon keine Stille aushalten. Ich muss sofort irgendwas erzählen. Auch wenn ich alleine bin. Redest du mit dir alleine manchmal?
Ja,
die ganze Zeit.
Ich glaube, am ekligsten in einem Schweigekloster fände ich, dass es so beim Essen so nur diese Essgeräusche gibt. Also wenn du unterhältst dich ja nicht.
Kriegst du dann Ick?
Ja, ich habe kein großes Problem damit. Und manchmal bin ich auch ein lauter Esser. Das kann ich auch sein. Aber ich finde es schon unangenehm.
Ich finde es auch unangenehm. Aber mich haben immer die Leute aufgeregt, die sich über andere Leute beim Schmatzen aufgeregt haben. Weil ich immer dachte, das ist eine scheiß Eigenschaft, wenn ein Schmatzen stört. Und ich bin da leider mittlerweile. Ich glaube, es passiert automatisch mit 27. Mhm.
Ja, der kleine Boomer, der klopft an.
Ja, es ist wirklich so. Man regt sich dann auch auf, wenn die Ernährungsgesellschaft irgendwas empfiehlt. Ich bin noch ein Jahr von einem Kommentar darunter entfernt.
Ich war Anfang des Jahres an einem Apple Store. Für einen Apple Store muss man sich einen Termin ausmachen, damit man dort was kaufen kann.
Es ist Anfang des Jahres, hä?
Nein, halt so Januar.
Okay.
Ich war so wütend darauf. Ich war richtig so, fuck you. Ich werfe euch seit Jahren, werfe ich euch mein Geld in die Hand. Jetzt kann ich mir nicht mal in eurem Laden was kaufen. Das hat mich auch aufgeregt. Steve Jobs.
Mm. Ich habe die Woche gelesen. Kennst du diesen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Ring oder so? Das ist quasi die Apple Watch für Leute, die keine Watch tragen wollen, sondern von einer Marke, die irgendwie heißt.
Also so ein Ring.
Es ist ein goldener Ring oder ich glaube, den kannst du in verschiedenen Farben holen. Ist relativ teuer, also kostet
aber
auf jeden Fall einige hundert Euro.
Sieht der cool aus wie dein Ring oder sieht der so aus wie so ein Ring von jemandem, der gern zu wacken geht?
Ich glaube, der sieht wirklich so aus wie so ein Hochzeitsring. Also kennst du Leute, die so einen ganz klassischen Hochzeitsring haben, einfach einen goldenen Ring?
Das finde ich irgendwie gut.
Ich finde es auch gut. Ja. Und den gibt es auf jeden Fall. Und der hat dann da so einen kleinen Sensor drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, aber der macht das, was die Apple Watch bei dir macht. Und den haben vor allem ich kenne auf jeden Fall einige Frauen, die den haben. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so aus Stylegründen, wenn du halt keinen Bock hast, diese sehr hässliche Apple Watch zu tragen, was ich fair enough finde. Aber ich finde es auch immer ein bisschen komisch, wenn ich Leute treffe, die den haben. Weil das sind dann so Leute, die sind so, oh ja, irgendwie, ich bin heute so much und ich verstehe das gar nicht. Weil eigentlich war meine Schlafqualität heute bei 85%. Ja. Ich kenne so Leute.
Ich habe davor
auch liebe diese Leute auch. Also wirklich an euch. Also Jule, love you. Aber awkward. Mega awkward.
Ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil ich möchte nicht so viel über meinen Körper rausfinden. Ich möchte auch so alles, was so...
Es ist too much.
Es ist zu viel, weil das ist so eine Vermessung des eigenen Körpers. Ich bin ja großer Fan von so Schrittzählern, weil ich dann habe ich etwas, worauf ich so stolz sein kann. So, jeder Schritt ist für mich wie ein Like.
Ja.
Also das kann ich, dieses Quantifizieren finde ich ganz gut. Aber wenn diese scheiß Uhr mir dann sagt, wie gut ich geschlafen habe, dann werde ich irgendwie wütend. Und da bin ich auch wieder...
Vor allem, wenn man dann nicht gut geschlafen hat. Ich weiß nicht, ich finde es... Es ist
ich brauche keine Uhr mit, die mir das sagt, ob ich gut geschlafen habe.
Ich weiß das doch selber.
Ja, Mann.
Und auf jeden Fall macht Apple, klaut jetzt diesen Ring. Die sind gerade dabei. Es dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Die ziehen die jetzt ab, was ja auch absolut smart ist. Aber dann werden bald alle mit diesen Ringen rumlaufen.
Aber ich finde auch schon...
Die haben dann die Brille auf, haben die Ringe um.
Ich finde den Ring besser als die Uhr, weil wenn ich jemanden sehe mit einer Apple Watch, das sind Leute, die sich zu wichtig nehmen. Weil niemand ist so wichtig, dass die Nachricht direkt aufs Handgelenk kommen muss und du nicht alle 5 Minuten aufs Handy schauen kannst.
Ich hatte mal bei 13 Fragen Gast, der hat eine Apple Watch auf und hat immer darauf geguckt, weil er Nachrichten bekommen hat und da war ich zwischendrin richtig so, hallo,
ja, schau,
wir sind
lieber
hier gerade in einer Sendung. Nein, schau in der Sendung aufs Handy.
Ich habe schon mal in der Talkshow aufs Handy geguckt.
Ja?
Ja.
Ich habe nicht, noch nie, nee.
Ich mach das
auch nicht, wo ich selber moderiert habe.
Das würde mich auch an deinem Job mega abfucken, dass ich nicht öfter mal aufs Handy schauen kann.
Nein, das ist voll geil, weil kennst du es nicht
das
manchmal?
Das ist dein Schweigekloster.
Es ist mein Schweigekloster, Handy auf Flugmodus, Sendung abgedreht und dann aufs Handy gucken, Handy wieder an. Und wenn man dann auch ein paar coole Nachrichten hat, dann freut man sich richtig drüber. Dann ist es so, und dann kann man auch so richtig guten Gewissens nochmal so ein bisschen länger am Handy sein, als man sonst vielleicht wäre. Also man hat sich das dann so verdient.
Du hast einen fairen Punkt. Das
ist wahrscheinlich richtig krank, aber ich denke so.
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien. Für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele 100 Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz und Humsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist HOHO, also Caps Lock HOHO. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich möchte keine Apple Watch haben, weil ich nicht so viel über meinen Körper rausfinden will, weil ich Selbstfindung, obwohl ich jetzt sehr viel über das Schweigekloster geredet habe, ich lehne Selbstfindung ab. Immer wenn ich irgendwas über mich rausfinde, finde ich es schrecklich. Und deshalb möchte ich auch nicht so, ich würde mein Selbst auch nicht auf Bali finden, sondern ich würde es irgendwie so, keine Ahnung, in Teucherz finden oder so, in Vieretrunstadt auf so einem Bolzplatz.
Aber vielleicht könntest du ja mal auf Bali Crow besuchen. Ich habe diese Woche ein tolles YouTube-Video geguckt. Und zwar
ist er immer noch auf
er
Bali?
Er ist immer noch auf Bali.
Krass.
Und er hat eine Riesenvilla und die hat er jetzt auch gezeigt im Internet, weil eine geile Villa bedeutet ja erstmal nichts, wenn man sie nicht allen anderen Leuten auch zeigen kann und ein YouTube-Video drüber
macht. Ja, aber da hätte er nicht nach Bali ziehen
dürfen. Wenn ich so eine Villa hätte, würde ich es niemals der ganzen Welt zeigen. Ist doch, also freu dich doch einfach, hab da eine gute Zeit. Warum muss man immer Menschen, die so viel Geld haben und so ein nice Leben leben und alles sich kaufen können, was sie wollen, das macht die anscheinend immer nur ab dem Punkt glücklich, wo man es anderen Leuten auch zeigen kann, dass man es hat.
Ja, klar. Aber das ist ja irgendwie, also ich habe...
Findest du?
Mein doppeltüriger Kühlschrank wird besser dadurch, dass ich jetzt weiß, dass alle Leute das wissen, dass
wirklich?
Ich einen doppeltüriger...
Ja, klar. Ganz ehrlich.
Ja, das wird geiler, wenn ich jetzt wenn ich mein Glas am Sonntag oder so drunter stelle und dann klimpern da so ein paar Eiswürfel rein.
Und dann machst du eine Insta-Story zufällig.
Nee, werde ich nicht machen. Aber hier im Podcast sind wir ein bisschen intimer. Finde ich okay.
Hört ja keiner zu.
Hört ja niemand zu.
Auf jeden Fall habe ich das YouTube-Video gesehen und der war bei AD, beim deutschen AD. Und hat diese Villa gezeigt. Und das ist wirklich, also meistens bei AD, wenn man sich so Wohnungen von Promis anschaut, so richtigen Superstars, dann sind die ja eher hässlich. Mhm. Oder hast du da schon mal was gesehen, wo du dachtest, da würde ich jetzt wohnen wollen? Ich nicht.
Nee, selten.
Es ist immer so, du hast so wahnsinnig viel Geld und du hast keinen Geschmack. Man kann Geschmack nicht kaufen.
Es gibt diese YouTube-Reihe über solche Real Estate-Makler, die dann so diese 16 Millionen Dollar Villa vorstellen. Und es ist wirklich so unglaublich hässlich. In den meisten dieser 16 Millionen Dollar Anwesen ist dann so eine riesige Louis Vuitton Champagnerflasche, aus der irgendwas rauskommt, die aus Gold ist. Und ich denke mir so, Kollege, warum nicht ab und zu irgendwie, keine Ahnung, ein Auto kaputt fahren? Das ist doch mehr Fun als so diese hässliche Flasche.
Ja, also man kann auf jeden Fall Crow nicht vorwerfen, dass er keinen Geschmack hat.
Also das sieht gut aus.
Ja, ich finde, es sieht mega gut aus. Das ist die erste Villa von so einem Star, die ich gesehen habe, wo ich dachte, boah, also da könnte ich mir auch gut gehen lassen. Das ist so erstmal crazy X-förmig. Also die Villa ist in X-Form, warum auch immer. Und dann hat er einen Pool, der kreist.
Krank stressig. Also man hat sich ja auf die grundsätzliche Form eines Hauses als Rechteck geeinigt, weil das praktisch
ist. Ich glaube, auf Bali ist alles möglich.
Weil X ist so, in Bielefeld in der Stadtbahn ist es so, dass du immer von jedem Viertel musst du erstmal in die Mitte fahren zum Hauptbahnhof oder zum Jahnplatz. Und dann kannst du von dort aus wieder in anderes fahren. Und das ist auch so ein bisschen so X-förmig, so sternförmig angeordnet alles. Und es ist mega scheiße, weil du immer ins Zentrum musst. Und so ist es doch dann in der, Crow wohnt im Prinzip in Bielefeld.
Ja, aber so ist es wie ein Tempel.
Ja. Aber das ist doch.
In alle Richtungen gibt es was zu erleben. Und dann hat er einen Pool, der einmal da im Kreis drumherum geht. Also da kannst du wie so ein Schlauch einmal lang schwimmen. Und alles ist offen, weil auf Bali ist es ja auch warm. Und deswegen hat er dann auch irgendeine Pflanze sich da nicht hingestellt. Er wollte eigentlich den Pool in seinem Wohnzimmer, dass der da so reingeht, machen. Hat er dann aber nicht gemacht, weil dann kommen ja die ganzen Moskitos. Das ist ja mega anstrengend. Und es ist wirklich so stilvoll. Es sieht alles so nice und schick aus.
Hat
und
er designy. Aufgeräumt davor?
Er hat aufgeräumt davor. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht aufgeräumt hat. Und er hat, Ed Sheeran war da mal in diesem Haus und hat da produziert, weil er hat da so ein Studio. Und er will, dass es so ein Kreativspace auch für andere Künstler und Künstlerinnen wird.
Hat vielleicht Crow Shape of You geschrieben, weil es ist genauso unangenehm wie 2012er Texte von Crow. Ich bin verliebt in die Form deines Körpers.
Ach, vielleicht.
Das ist ungefähr ein Crow-Text.
Vielleicht ist es ein Crossover. Nein, er bruchte schnell raus. Auf jeden Fall, das ist diese Villa und es ist Wahnsinn. Es ist schon sehr fancy, sehr schick. Er hat so einen Basketballplatz da und es ist alles so stylisch, aber ich komme ja nicht drüber hinweg, darüber die ganze Zeit nachzudenken. Oder immer wenn ich das sehe, immer wenn ich Crow sehe, muss ich dran denken, dass 2020 gab es ein virales Video von Ken Jebsen.
Ja.
Von KenFM, wo er, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Es wird wahrscheinlich mit Corona zu tun gehabt haben und
möglich.
Irgendwie mit denen da oben und dass hier alles ja ganz anders läuft und so weiter und so fort, die große Erleuchtung. Also er hat so ein bisschen so ein Rezo zerstört die CDU, aber mit Corona und Verschwörungstheoretikern gemacht. Es gab so dieses eine große Video von ihm, was echt krass rumgegangen ist. Und ich erinnere mich noch, dass Crow einen Post gemacht hat, eine Insta-Story aus seiner Villa, die eigentlich so, die Story an sich sah ganz harmlos aus und dann war da ein Text, der auch so ein bisschen clickbaity war, also ein Link-Titel. Und wenn man auf den Link geklickt hat, kam dieses Video. Und diese Story war original 2-3 Minuten online.
Jo.
Und ich habe geguckt, im Internet findest du nichts dazu. Es war einfach nicht lang genug online, dass Leute es mitbekommen haben. Deswegen wollte ich nochmal einen Podcast drüber sprechen.
Finde ich gut und wichtig. Ich glaube, für Crow ist es gut, dass es auf Bali keine Impfnachweise gebraucht hat. Also das so weit kann man, glaube ich, schon mal gehen. Aber ich finde das ganz, also ich finde Crow ist so ein Phänomen der 10er Jahre. Das ist so ganz, das ist wie so Süßkartoffelpommes. Das ist so unglaublich 10er Jahre, weil auch so, das hat überhaupt keinen negativen doppelten Boden. Gerade diese ganzen Alben von 2012 und 2014 und so weiter, da ist überhaupt kein Weltschmerz darin. Da kam später nochmal so aufgesetzt dazu.
Nö, überhaupt nicht.
Aber das ist so befreit von jedem Anflug einer Krise, das ist wirklich...
Wie ging das nochmal? Bei Easy und wenn sie heiraten will...
Und nach zwei Tagen chillen und ein ganzes Haus und einen Leihwagen will...
Erschieß sie.
Ja.
Easy.
Das war noch Zeiten, da konnte man noch Musik machen. Da konnte man das noch einen Witz drüber machen. Mittlerweile kann man deswegen Woke nicht mehr.
Nein, das
erst haben sie uns geimpft und dann haben sie uns die Witze übers Frauenerschießen genommen.
Ja, damals Crow, das war noch die einzige gute Zeit, die es gab.
Unsere Zeit ist jetzt. Ich fand
leider
Crow wahnsinnig toll, weil ich 16 Jahre alt war, 2012. Natürlich fand ich Crow mega geil.
Ich fand natürlich auch Crow geil. Also er ist
auch... Ich hatte da auch so das Gefühl, dass ich jemanden entdecke, weil ich so diese ganzen Gratis-Mixtapes runtergeladen habe auf meinen riesigen, extrem lauten Computer.
Hast du mit Mixtapes angefangen und so? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr so... Ich habe das irgendwie verdrängt.
Da habe ich komme man von seiner Website runterladen in so einem Zip-Ordner.
Oh,
und dann habe ich das auf meinen iPod geladen.
Und dann brauchte man so einen Zip-Öffner.
Ja,
das
genau.
War doch damals noch eine eigene App. Konntest du nicht einfach so öffnen, sondern du brauchst noch so einen Zip-Entpacker.
So ein WinRAR oder 7-Zip-Ding.
Ja, ich weiß genau, was
toll,
du meinst.
Wirklich ganz tolle Zeit.
Aber Crow ist schon wahnsinnig talentiert in diesen ganzen künstlerischen Dingen. Der ist ein wahnsinnig guter Musiker. Das Problem ist einfach, dass der auch wahnsinnig unsympathisch ist und, glaube ich, ein riesen Arschloch.
Ich glaube
und
aber, das macht
abgehoben. Der denkt einfach, er ist der deutsche Kanye West.
Ist er, glaube ich. Aus vielen Gründen ist er
ist
der deutsche
es vielleicht,
Kanye
aber
West.
Vielleicht mittlerweile ist es ja keine positive Bezeichnung mehr.
Aber ich glaube, die Insel Bali, so schön sie aussieht und so toll es da sein muss, ich glaube, das macht was mit Menschen.
Mhm.
Ich glaube, wenn man zu lang auf Bali chillt als deutsche Person, dann macht das was mit dir. Das verändert irgendwie deine Hirnwindungen.
Ja, oder grundsätzlich diese Leute, ich habe gerade wieder die Bushido, es gibt ja eine neue Bushido-Doku, der ja mit seiner Familie nach Dubai ausgewandert ist. Und auch die, seine Frau Anna-Maria, redet darüber, dass sie ja keine Nachrichten mehr liest. Weil,
good for her.
Weil es ja alles so schlimm, gerade auch in Deutschland. Und sie hält den Zustand in Deutschland nicht aus, deswegen liest sie keine Nachrichten. Finde ich smart, als wird es dadurch besser werden.
Es wird nicht besser dadurch, aber es wird auch durch Nachrichtenlesen nicht besser.
Ja, es wird,
es ist
stimmt.
Einfach
fair enough.
Das Schweigekloster im Kopf hat sie auch sich eingerichtet.
Sie hat wirklich das Schweigekloster im Kopf und Crow sagt ja eigentlich das Gleiche in seinem Interview bei AD, dass er quasi sagt, so ja, hier ist so mein Tempel für mich und hier können mich alle meine Freunde besuchen und der bezahlt ihnen dann safe auch die Flugtickets und die kommen dann alle vorbei und er ist wahrscheinlich nie in Deutschland, außer wenn er irgendwie mal ein Interview gibt oder so, oder dann lädt er auch noch die Leute zu sich ein. Das heißt, das sind so Leute, Bushido und Anna-Maria und Crow, die werden es hassen, dass ich die auf eine Ebene stelle.
Nee, das stimmt schon.
Die sich so krass isolieren und da so ihren Tempel für sich haben und reich sind und ein geiles Leben haben, aber das ist...
Das ist halt die deutsche Showgeschäft-Version von diesen weirden Peter Thiel-Milliardären, die sich so Farmen in Neuseeland kaufen, um dort geschützt vor der Klimaapokalypse zu sein.
Ja, die so einen Bunker haben oder so. Ja, voll.
Das ist die deutsche Showgeschäft-Version davon. Und ich finde, nach Dubai ziehen und nach Bali ziehen ist nicht dasselbe. Aber es ist so Hufeisentheorie-mäßig in seinen Extremen gleich schlimm.
Kennst du das? Wenn man dann so, also wenn ich sowas gucke, denke ich mir manchmal, das ist irgendwie nicht fair, dass du dich hier so rausziehen kannst. Ja, also das, also dass ich das so, dass ich das so unfair finde, gerade wegen diesem Bunkervergleich, dass ich mir so denke, so, du hast jetzt so viel Geld, dass du in einer x-förmigen Villa, die einmal einen Pool umkreist, leben kannst, wo Ed Sheeran ab und zu chillt und mit dir zusammen Mucke macht und du in, oder in Dubai in einem Haus.
wenn dann dieser Typ...
Hat er nicht auch ein Album, was X heißt oder Plus
ja,
oder so?
Ja, Multiply.
Ja,
Ed Sheeran. Heißt... Kurze Frage.
Ist das irgendein Verschwörungsding?
Hängt Crow dann mit Ed Sheeran auch mit der Panda-Maske ab? Nee, oder?
Nein. Ich habe den auch schon mal ohne Maske gesehen. Im Backstage läuft er einfach ohne
Maske. Aber erklärt er dann Ed Sheeran, yeah, in Germany I'm a big
Believe me.
Big
second
musician.
Und dann setzt er die Maske auf.
I have a panda mask on, so nobody recognizes me. And ja. Das erklärt er dem dann,
ja.
Ed Sheeran.
Ja, safe.
Juckt es Ed Sheeran?
Ja, vielleicht schon,
weil
doch.
Ich habe irgendwie so ein weiches Herz für Ed Sheeran. Ich finde die Musik, ich kann es nicht anhören, aber ich finde den ganz nett und er hat ganz hässliche Tattoos.
Ja.
Der hat so ein Ketchup-Flaschen-Tattoo hier auf der Seite. Der hat ganz furchtbare Tattoos.
Ed Sheeran kann man, glaube ich, gut ein Bier trinken.
Ja, ich habe mal gehört, dass der so ganz viel abgenommen hat, weil er kein Bier mehr getrunken hat, sondern auf Schnaps umgestiegen ist. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist so ein Diät-Tipp, den hätte ich auch in meinem Heimatdorf genauso gefangen.
Ja, naja.
Mir hat im Anschluss an meinen ersten Talkshow-Auftritt bei Dieb und Deutlich, bei Aminata, hat mir ein Gast, der dort saß, die Wege des Schicksals mit ihm sollten sich nochmal kreuzen in meinem Leben. Der Gast Finn Kliman hat mir damals im Backstage gesagt, dass es jetzt total günstig wäre, sich eine Villa auf Bali zu kaufen, wegen so Währungseffekten.
Als Empfehlung.
Als Empfehlung, als kleiner Investment-Tipp an mich, dass ich mir doch dringend eine Villa auf Bali, also wenn ich mir eine Villa auf Bali kaufen würde, dann doch bitte jetzt.
Das ist nicht sein Ernst. Das ist ironisch gemeint.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es war für mich so surreal, das zu hören, weil ich hatte damals wirklich so, da hat der Bankberater der Sparkasse im Heimatdorf meiner Eltern mich öfter mal angerufen, weil der Dispo deutlich ausgereizt war. Und das war echt unangenehm. Und der so, ja, also eine Villa auf Bali, da kriegst du schon für 80.000 Euro kriegst du da eine richtige Villa, kriegst du da. Und ich war so, Alter, ich...
Aber das ist dieses verzerrte Bild in dieser Showbranche, wenn Leute so erfolgreich werden und so viel Geld verdienen, dass man einfach so, dass da komplett so ein Gefühl, so ein Sensibilitätsgefühl dafür verloren wird, dass da vielleicht gerade eine Person einem gegenüber sitzt, die nicht sich einfach so für 80.000 Euro eine Villa auf Bali kaufen soll. Das ist so privilegiert und unsensibel und awkward.
Aber von der Draußensicht auf bekannte Gesichter, auf Prominente, wir waren ja beide auch mal nicht prominent vor langer Zeit, da dachte ich auch, dass so jeder Mensch, der mal im Fernsehen war, automatisch Millionär sein muss. Und dann wird mir so vorgeworfen, weil du bist doch ein ÖRR-Schreiberling, du hast doch auch eine Million auf dem Konto und so. Nee, das ist tatsächlich leider nicht so. Und wenn dann immer so Skandalnachrichten kamen mit so, dieses Mitglied der Kelly Family hat Insolvenz angemeldet, so, ja, weil es ist nicht, wenn du halt keinen geilen Medienjob hast und irgendwie so dich von Talkshow zu Reality-Show zu Talkshow durchangelst, dann hast du keine geile Kohle auf dem Konto.
Ja, vor allem ist es da, habe ich letztens noch drüber nachgedacht, ich glaube, das ist so krass, wenn, also jetzt so wirklich, nenne ich Reality-TV-Show-Stars, aber Leute, die dann vielleicht wirklich eine Zeit lang sehr erfolgreich waren und dann irgendwann in einer Boyband waren oder whatever und dann irgendwann ist halt diese Zeit vorbei und den Lebensstandard runterzuschrauben ist, glaube ich, richtig, richtig krass. Wenn du das erstmal gewöhnt bist, also Anna-Maria und Bushido. Anna-Maria hat im Interview in der Bushido-Doku gesagt, dass sie ja eigentlich festgestellt hat, dass sie komplett unabhängig ist von Bushido und dass sie wirklich nur mit ihm zusammen ist, weil sie ihn liebt. Und es freut mich wirklich sehr für sie. Das klingt total lieb und schön und herzlichen Glückwunsch. Und trotzdem dachte ich mir so, ob du so unabhängig von ihm bist, wenn du in so einer riesigen Villa in Dubai mit ihm lebst und mit 8 Kindern und mit irgendwie 5 Angestellten. I don't know. Also natürlich ist da eine finanzielle Abhängigkeit. Und ich stelle mir das so krass vor, wenn du so einen Lebensstandard gewöhnt bist, so zu wohnen. Das kannst du ja nicht auf einmal einfach, gut, dann gehen wir jetzt in eine Mietwohnung in Berlin-Kreuzberg mit 50 Quadratmetern für 2.000 Euro im Monat. Ohne Chefkoch, der uns jeden Tag irgendwie Essen kocht und
ja, du musst halt
Personal Trainer und jemand, der für mich einkauft. Und
ja, das, vielleicht macht er deshalb wieder Konzerte, Bushido. Der ist ja jetzt auf Tour wieder.
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich ein Ticket kaufen soll. Ja, ich habe die ganze Zeit den Event, das ist ein gutes Tim Link, Event offen. Gehst du mit mir hin?
Nee.
Warum dann nicht?
Weil ich da, glaube ich, nicht da bin.
Ach so. An beiden Tagen bist du tatsächlich
nicht da? Nee, tatsächlich beiden nicht. Verhindert. Verhindert bin ich.
Hm. Ganz sicher?
Ganz sicher. Hm. Es sei denn, es wird garantiert, dass er Leben und Tod des Kenneth G. spielt. Dann würde ich kommen.
Also ich würde noch gerne zu einem Thema zurückkommen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, und zwar ging es um Busen. Wollen wir darüber vielleicht nochmal reden? Das ist doch ein schönes Thema.
Ja, finde ich ein neutrales Thema.
Du kamst nämlich vorhin auf mich zu und wolltest mit mir über Busen reden.
Nein. Ich bin hier reingekommen, weil mir auf dem Weg hierher, bei dem ich auf Twitter gescrollt habe, ist mir eingefallen, was eigentlich das popkulturell relevante Thema dieser Woche ist. Und zwar ist es erneut das Besprechen des Aussehens einer Frau durch die wirrsten Männer im Internet. Und ich habe gerade im Vorgespräch habe ich versucht, dieses Thema zu pitchen und bin dabei wirr geworden, weil nämlich das Thema ist folgendes. Sydney Sweeney, die Schauspielerin unter anderem aus Euphoria oder vor kurzem hat die auch SNL gehostet und es gibt bestimmt noch andere Filme mit ihr. Und
ehrlich gesagt, sind es exakt die zwei Sachen, die mir einfallen.
Die,
ja.
Die waren auch bei Hot Ones. Die ist ja in letzter Zeit sehr medial präsent. Und Sydney Sweeney, du hast vorhin das Wort Bombshell verwendet.
Ja, in Amerika nennt man das Bombshell. Also
ich habe das Wort normschön verwendet. Ist eine schöne Frau.
Nicht ganz so gut. Also natürlich ist sie normschön, aber ich finde, Bombshell trifft es noch mehr, weil sie dieses amerikanische It-Girl repräsentiert. Skinny, große Brüste, blond und auch so diese Art, wie sie dann sich verhält. Einfach, sie spielt halt schon diese Püppchenrolle, so wie so eine moderne Marilyn Monroe
ja,
so ein bisschen.
Sie sieht so aus, wie man in einem Film eine Hollywood-Schönheit darstellen würde.
Ja, in einem amerikanischen Film.
In einem amerikanischen Film.
Ja.
Und sie hat wahnsinnig große Brüste. Das kann man auch mal einfach so sagen. Und die Präsenz von Sydney Sweeney und allem, was sie ist und hat, führt dazu, dass jetzt so Alt-Right-Poster, insbesondere auf Twitter, darüber reden, dass die Präsenz von einer schönen, blonden Frau mit großen Brüsten, dass das Ende der Wokeness wäre. Was heißt das? Also besprochen wird dann so ein Shift von weiblichem Schönheitsideal von großen Hintern zurück zu großen Brüsten, was so der egalste Shift der Welt ist, glaube ich, weil das wieder eine Sache ist, die nur Männer, die noch nie im echten Leben mit jemandem gesprochen haben, interessiert im Internet.
Mhm.
Und dieser Shift ist das Ende von Wokeness. Und Sydney Sweeney beendet die Political Correctness mit ihrem Körper. Und da einfach.
Weil wir endlich wieder bei so, also quasi in deren Gedanken, weil wir endlich wieder
in den 60ern.
Ja. Ah. Okay.
Genau, das ist der ganze Gedanke. Amerika ist jetzt wieder ein ernstzunehmendes Land, weil wieder schöne blonde Frauen mit großen Brüsten die
als
Nummer eins
die,
sind.
Also erstmal, als wären die jemals weg gewesen.
Ja, es ist so hirnverbrannt.
Vor allem, wir kommen doch auch aus einer Zeit, wo alle sich ein BBL gemacht haben und aussehen wollten wie Kim Kardashian, die jetzt keine blonde Frau ist, aber trotzdem große Brüste
aber
und einen großen Hintern hat.
Leider.
Ist Kim Kardashian woke für dich?
Ja, doch, natürlich, weil sie eine Frau mit einem Hautton ist, der nicht wie so ein Ikea-Bettlaken ist, sondern der hat tatsächlich einen Melaniton.
Also so Leute wie Kim Kardashian und so, die haben sich ja einfach jetzt jahrelang diese Körperbilder von schwarzen Frauen einfach anoperiert. Und da war es dann woke, weil es quasi von schwarzen Frauen geklaut wurde. Und jetzt ist aber endlich wieder alles normal.
Jetzt sind endlich wieder
weiße Frauen mit großem Arsch und großen Brüsten zurück. Oh, ich weiß nicht, ich finde es alles ganz schlimm und
es
ganz ehrlich.
Es ist so furchtbar, diese Männer müssen raus aus dem Internet, Schweigekloster.
Ich gucke mir Sydney Sweeney an und ganz ehrlich, ich habe keine abgeschlossene Meinung dazu. Ich finde es, ich störe mich manchmal an der, weil sie natürlich diese Rolle sehr bewusst einnimmt, der Bombshell, und weil sie das ja auch sehr bewusst spielt. Also zum Beispiel auch bei SNL in ihren ganzen Sketches geht's auch auf eine empowernde Art und Weise nur darum, dass sie große Brüste hat, dass sie darauf reduziert wird. Sie spielt immer das Püppchen, sie ist immer die mit den großen Augen, die ganz lange, die ganz aufmerksam zuguckt und nie den Blick von dir abwendet und dabei nickt, und sie hat auch immer die ganze Zeit so einen halboffenen Mund und die große Brüste.
Ganz
und,
kurz, ja. Viel davon, was du gesagt hast, bin ich in diesem Podcast, aber das kommt daher, dass ich aus dem Mund atme und interessiert wirken möchte.
Aber große Brüste hast du nicht.
Nein.
Und also, ne, ist ihr Ding, wie sie sich präsentieren möchte, und wenn sie ihren Spaß dabei hat und sie sieht Hammer aus, Queen Slay auf jeden Fall, und sie hat eine erfolgreiche Karriere, aber natürlich reduziert sie sich selbst halt auch darauf, und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich mir so denke, oh.
Wie irre muss es für sie sein, einfach zu existieren, und dann kommt irgend so ein Internet-Fascho, der dann sagt, das ist das Ende von Wokeness.
Ja.
Das muss so.
Ja, aber das meine ich damit. Ich würde ihr schon unterstellen, dass sie das dass sie das, und das meine ich auch mit der feministischen Perspektive, dass sie das bewusst nutzt. Also ich kann sich noch erinnern, wir haben da, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen drüber geredet, dass es so ein kleines Skandälchen bei ihr gab. Sie war bei irgendeinem Verwandten von sich und es sind Familienfotos aufgetaucht von dieser Feier. Es war irgendeine Feier. Und manche Leute hatten so Trump-Merch oder so Cappies, so diese roten Cappies mit jetzt nicht direkt Trump-Aufschrift, aber es war so, okay, die sind auf jeden Fall amerikanisch eher bei den Republikanern zu verorten und auch eher so bei den etwas radikaleren. Und dafür hat sie auf jeden Fall einen großen Shitstorm bekommen, weil sie ja mit Euphoria so berühmt geworden ist. Und Euphoria auch eher ein, wenn wir es jetzt so nennen wollen, dieses Wort bedienen wollen, wokeres Publikum bedient. Und ja auch eine von diesen Serien war, wo man so war, oh cool, die ist vielleicht mal ein bisschen diverser erzählt und da werden vielleicht mal andere Realitäten so gezeigt. Und dann kommt sie da halt auch gerade die weiße Blonde mit den großen Brüsten, die diese klassische so Country-Western-Republikaner-Familie hat irgendwie. Und ich glaube, sie hat sich auch nur so halbgeil damals davon distanziert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich meine, also ich habe schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen wie Taylor Swift, bevor sie sich politisiert hat, das auch bedient. Also dass genau dieses 60er-Jahre-Frauenbild und dass ihr das vielleicht auch so ein bisschen, nicht nur das Frauenbild, sondern auch diese politischen Männer, die dahinter stehen, dass sie auch davon profitiert.
Ja, 100%.
Und das bewusst abgreift und das finde ich schade und nicht geil, weil da andere Frauen halt wieder drunter leiden. Weil diese Männer, die sie cool finden, das sind auf jeden Fall keine Feministen.
Nee, das sind Leute, die so Pin-Up-Kalender in ihren Werkstätten haben. Und
Ja.
Das fand ich so weird, weil mit 13 hing ich mit so einem Typen ab. Wir haben immer so FIFA gespielt in so einem Partykeller. Und es hingen so ganz viel so diese Pin-Up-Kalender rum, weil das halt der Partykeller vom Vater war. Und ich war mit 13 wirklich ganz weit davon entfernt, irgendwie irgendwas etwas Sexuelles zu empfinden. Und ich fand es so unangenehm. Also ich weiß genau, wie ich dann aus diesem Futon saß. Und dann waren überall diese Dinge. Und ich wusste nicht, mein Gehirn hat gewusst, okay, ich muss das hot finden. Aber ich war so weit davon entfernt, das hot zu finden. Es war einfach so komisch für mich, dass zwei so schüchterne 13-Jährige so bei diesen ganzen... Ja, mit diesen ganzen Bombshell, das Wort, das ich jetzt gelernt habe, Bildern abhängt und so. Alter,
kann ich bitte das ist auch so spielen? Aggressiv, du schreit einen auch so an, so reagier jetzt darauf.
Das musst du gut finden.
Ja, sonst bist du kein wahrer Mann. Ich will noch was zum Thema Brüste sagen, damit wir das jetzt nicht so stehen lassen, weil ich finde es schon auch nochmal wichtig dazu zu sagen, dass sie ja nichts kann für den Körper, den sie hat. Und sie kann auch nichts dafür, dass sie große Brüste hat.
Und sie kann auch nichts dafür, dass sie sexualisiert wird von
genau, weil es ein riesen gesellschaftliches Problem ist, wie wir auf Brüste reagieren, weil das ist Wahnsinn. Eine Person, die einen Körper hat wie eine Emma Chamberlain, ich weiß nicht, ob du die kennst, berühmteste so Beauty-Entertainment-YouTuberin.
Der Name ist öfter gefallen in diesem Podcast.
Sehr, sehr skinny und sehr so androgyner Körper, würde ich sagen. Und das ist eine... Also die, wenn du die neben Sydney Sweeney stellst, dann hast du halt wirklich diesen Kontrast. Wer kriegt sehr, sehr viel Feedback auf seinen Körper und wird automatisch sexualisiert, wenn du genau das gleiche Outfit anhast. Und bei Sydney Sweeney wird es immer tausendmal mehr Feedback geben. Sie wird immer eine Reaktion auslösen, nur weil sie diesen Körper hat, wie sie ihn hat. Und das finde ich auch, also dafür kann sie natürlich nichts. Und wenn sie Bock hat darauf, die moderne Jennifer Aniston zu sein, die halt diese Komödienrollen spielt und irgendwie It-Girl ist, dann sei es ihr gegönnt. Ich weiß noch nicht, ob ich so cool finde, dieses rechte Publikum anzusprechen, bewusst, was sie bewusst macht.
Ja, 100%. So diese ganzen Adam Sandler, Jennifer Aniston Komödien, das ist jetzt kein Oscar-Material, aber schaue ich mir gerne an. Ich finde das so komplett
muss
egal.
Muss auch irgendjemand machen.
Ich finde es gut, wenn die irgendeinen Kriminalfall in Monaco lösen oder so. Ich finde es gut, sollen die machen. Adam Sandler ohnehin, da habe ich einen Softspot für.
Und ich frage mich auch gerade, wie bewusst, ich denke gerade noch so, während wir drüber reden, darüber nach, wie bewusst sie auch da reingerutscht ist, dass sie dieses Image erfüllt, weil bei Euphoria, hast du Euphoria geguckt, ja, ne? Nee, echt nicht.
Nein.
Krass. Finde ich krass.
Wieso?
Hätte ich nicht gedacht, weiß ich nicht.
Ich finde bei manchen Sachen, da bin ich einfach so...
Das ist einfach dann raus, ne?
Da bin ich so versorgt über den Twitter-Diskurs. Da, wenn ich schon die 7 Layer Diskurs gelesen habe darüber, die 19 Meta-Tweets darüber, dann bin ich so, ja, es reicht es.
Deswegen schicke ich dir immer die Links und du weißt Bescheid, aber halt nicht, weil du es gesehen hast oder dir angeguckt hast, sondern weil du auf Twitter schon alles seit 3 Tagen mitbekommen hast. Ja. Weil ich habe mich mal wieder nicht auf Twitter eingeloggt, seit 2 Wochen.
Good for you.
Auf jeden Fall bei Euphoria... Spielt sie ja auch genauso eine Rolle. Sie spielt so quasi...
Aber die sind da alle 16 in der Serie, oder?
Ja, genau. Und sie spielt auch die Bombshell in der Schule. die ganze Zeit natürlich nur Drama macht und rumschreit und die ganze Zeit unglücklich ist, so wie wir Frauen halt sind. Wir haben ja keine Persönlichkeit. Wir sind ja, wir rennen ja nur die ganze Zeit irgendwelchen Quarterbacks hinterher, ist ja wohl klar.
Ich glaube, das war 1:1 ein Bit aus Gemischtes Hack gerade. Weiter?
Ja, danke. Vielleicht wird der Podcast ja nochmal dreimal so viel gehört, das wäre doch schön. Auf jeden Fall wurde sie ja auch, also sie hatte super viele Sexszenen und sie hatte super viele krass, und jetzt sag nicht, dass es dir jetzt anguckt.
Nein, mit 16. Ich finde, das, ja, ist nicht, 16, 17, 18. Das sind ganz viele unrealistische Standards, die ja gesetzt werden.
Sie hatte mega viele Sexszenen und auch ganz viel so, dass man immer ihre Brüste gesehen hat und ganz viel immer ihr Körper, also so viel zu viel. Und das hat ja auch Sam Levinson gemacht, der ja diese komische The Weeknd-Serie gemacht hat.
Um Gottes Willen.
Die auch so kritisiert wurde.
War da auch Sydney Sweeney dabei?
Nein.
Okay.
Da war die Tochter von Johnny Depp dabei.
Fuck, stimmt.
Und es ist einfach so Male Gaze at its best, also eine Serie, die einfach für Männer gemacht ist, die das sich einfach freuen, dass sie da jetzt Sydney Sweeney nackt sehen können gerade, mehrere Male immer wieder beim Sex oder sogar also dabei, wie sie vergewaltigt wird oder noch Schlimmeres. Also wirklich, ist wirklich krass, und ich frage mich so ein bisschen, wenn du so jung dann in sowas reinrutscht und ein Mann dir so eine Rolle schreibt, also es wurde ihr ja quasi aufs Leib geschrieben, dass sie, wenn sie mit so einer Rolle berühmt wird, dann assoziieren die Leute ja auch genau das mit ihr.
Oh Gott. Es reicht mit dem Showgeschäft. Ich sag's, wie es ist.
Bei Shameless passiert das auch die ganze Zeit. Die Fiona, die da quasi die Sydney Sweeney ist, wunderschön, perfekt, so diese Millennial-Norm schöne Person darstellt, die wacht in jeder Szene im Bett auf, so halb nackt mit so einer Schlafmaske und dann immer die Decke so, dass ihr Arsch halt gerade rausguckt. Ich denke mir so, keine Frau schläft so.
Werbung.
Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon.
Simon.
Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich.
Dann denke ich mir, das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich, sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Sim on Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Sim on Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt's bei Sim on Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag, gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Ich glaube, ich kann mir keine Serien mit schönen Menschen anschauen.
Warum?
Ich gehe gerade so durch, worüber ich, was ich so gut finde und was ich so gerne anschaue. Aber da ist nichts dabei, wo so Menschen so attraktiv sein sollen. Das ist
gar
bestimmt
nichts.
Da muss ich im Schweigekloster drüber nachschauen. Nee, also ich schaue gerade so, keine Ahnung, It's Always Sunny in Philadelphia, und das sind ja alle einfach Arschlöcher.
Okay,
und das ist einfach nur schreckliche Leute.
Schrecklich. Ja, und heute Abend guckst du Zone of Interest.
Heute Zone of Interest. Die Düne habe ich auch geguckt, fand ich auch gut. Aber das soll auch keiner schön sein. Wobei.
Nee. Bei Zone of Interest ist niemand schön. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, Sandra Hüller ist ihre Persönlichkeit schön. Aber die Rolle nicht, die sie verkauft.
Ist ja unser Star in Hollywood. Endlich abgelöst. Wer hostet immer die Oscar-Party bei Pro7? Wer ist unser Mann in Hollywood?
Steven Gätjen. Ja, Steven Gätjen.
Und ich habe mir gestern in Vorbereitung auf diesen Podcast mal die Filmografie von Sandra Hüller, die ja wie oft nominiert ist? Zweimal?
Also der Film Zone of Interest ist mehrere Male nominiert und sie ist als beste Schauspielerin nominiert, was halt richtig krass ist. Und das, ich glaube, dann ist auch nochmal Anatomie eines Falls bestimmt nominiert.
Und ich habe mir angeguckt, weil ich dachte so, das ist eine deutsche Schauspielerin, die muss irgendwie fürchterliche Dinge gedreht haben, so halt unser tägliches Geschäft gemacht haben. Und von 2014 bis 2017 hat sie natürlich Toni Erdmann gedreht, guter Film, aber ansonsten eine Folge Polizeiruf 110, eine Folge Tatortreiniger und die ist dabei gewesen in Fuck You Goethe 3.
Das finde ich so krass.
Ich finde das so cool, dass man sich von diesem Geschäft so freikämpfen kann, wenn man einfach sehr talentiert
und
ist.
Und in die Oscars, zu den Oscars schafft. Ja, aber ich habe mir ein paar Interviews mit ihr durchgelesen und angehört und habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Die hat sehr bewusst immer ausgewählt, was sie macht und nicht. Also zum Beispiel Zone of Interest ist jetzt der erste Film, in dem sie mitgemacht hat, in dem es irgendwie um den Zweiten Weltkrieg geht. Also sie hat immer gesagt, Nazi-Filme bin ich raus. Das finde ich schon cool. Und sie hat sich damals auch entschieden, eben nicht nach Berlin zu gehen, um hier mit dem Schauspiel anzufangen, obwohl sie irgendein Angebot hatte, sondern ist, glaube ich, nach Jena oder irgendwie sowas. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das finde ich auch eine sympathische Entscheidung, zu sagen, ich gehe nicht nach Berlin.
Das ist wirklich eine
sympathische Entscheidung. Wo ihr Fuck You Goethe durchgerutscht ist, weiß ich aber nicht.
Nee, ich finde, vielleicht hat sie sich ja bewusst dafür entschieden, so Nummer Teil 1 und Teil 2 waren ihr nicht gut genug, aber bei Nummer 3 war das Skript einfach so toll, dass es mega funktioniert.
Hat sie überzeugt.
Das hat sie überzeugt. Da ist auch eine Message drin, die verstehen wir überhaupt nicht. Sandra Hüller in Fuck You Goethe 3, die hat da was reingespielt, das sehen wir gar nicht.
Aber bei Fuck You Goethe gibt es doch jetzt auch so eine Adaption mit Jella Haase, diese Chantal-Rolle.
Ja.
Wo sie irgendwie, wo es nur um die Chantal geht.
Das ist Chantal als Person in Fuck You Goethe ist für mich genauso 2010er Ästhetik wie Crow.
Ja.
Ja.
Also die hat ja auch immer noch, ich habe mir den Trailer für ihn angeguckt, die sieht ja einfach immer noch so Snapback, so überdolles Make-up. Niemand sieht heute mehr so aus. Wer trägt denn heute noch ein Snapback?
Ich würde sagen,
von den coolen Kids.
Ich würde sagen, dein komplettes Sender Rocket Beans.
Ja.
Und jeder Mann, der mal versucht hat, Twitch-Streamer zu werden, ich glaube, die tragen noch viel. Montana Black, glaube ich, auch noch viel mit der Snapback unterwegs. Und so Leute, die so vor 10 Jahren schon Podcast angefangen haben.
Aber hast du aus deinem Freundesumfeld irgendeine Person, die Snapbacks?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich bin aber auch nur mit Leuten befreundet, die nicht regelmäßig eine Cap tragen.
Hast du mal eine Snapback besessen?
Ja.
Okay, ich auch.
Ja, natürlich. Und zwar hatte ich die auf der, so eine schwarze, das war wahrscheinlich mal eine Crow-Phase. Es war eine schwarze Snapback, auf der stand, die war von H&M und da stand NYC drauf.
Ja, natürlich.
Die hatte ich. Und steht mir super, weil also eine Snapback, die macht das Gesicht breit und das braucht mein Gesicht tatsächlich, damit es noch ein bisschen breiter ist. Das ist ein total gutes Item gewesen. Aber
diese Glitzersticker, die da drauf waren, die man, dieser Runde, den man auch nicht abgemacht hat.
Ah nee, das hat man nur bei den New Era Caps gemacht. Bei H&M musste man es runtermachen.
Da gab es das nicht, weil da war ja dann H&M Logo drauf, das wollte man ja nicht. Ich wollte noch was zu den Oscars sagen. Die werden, wenn heute Samstag ist, wo die Folge rauskommt, werden sie von Sonntag auf Montag, glaube ich, verliehen. Mhm. Können wir nächste Woche nochmal detaillierter drüber sprechen. Was ich voll spannend fand, das haben ja alle über Sandra Hüller geredet, wir auch. Es gibt noch einen weiteren Deutschen, der nominiert ist, und zwar Wim Wenders, eine Regisseurlegende, und noch einen weiteren Deutschen.
Ganz kurz zu Wim Wenders. Wim Wenders, ich finde, das ist so ein lieber Name für einen Hund. Für so einen ganz großen, fluffigen Hund. Wim Wenders. Wim Wenders. Das finde ich so.
Das ist ein ganz netter Name.
Ganz nett. Also wie der Hund aus Ein Hund namens Beethoven.
Was
ist keine Ahnung, wie der in dem Film heißt.
Wofür ist Wim nochmal die Abkürzung? Wilhelm, ne?
Oh, das ist aber eine gute Abkürzung.
Wilhelm Ernst Wim Wenders ist ein deutscher Regisseur und Fotograf.
Wim ist eine 1000-mal bessere Abkürzung für Wilhelm als Willi.
Aber wenn man ein Foto von ihm sieht, kann man sich auch vorstellen, wie der Hund aussieht von Wim Wenders.
Ja, genau.
Also,
Wim Wenders.
Aber das sind auch so Leute, der stellt sich dann vor als Wim und man ist so, was ist dein echter Name?
Nee,
von Wilhelm auf Wim zu kommen, ist schon eine Leistung.
Ich dachte, das wäre sowas Norddeutsches wie Finn oder irgendwie so.
Nee, Wilhelm Ernst Wim Wenders.
Wim Wenders.
Auf jeden Fall.
Huge W von meiner Seite.
Huge W. Ist der auch nominiert? Und Ilka Shattuck, der die Woche eine Insta-Story dazu gemacht hat und sich aufgeregt hat darüber, zu Recht, dass alle darüber gesprochen haben, dass es ja zwei Deutsche gibt, die bei den Oscars nominiert sind. Und zwar Wim Wenders und Sandra Hüller. Und er wurde einfach ausgelassen, obwohl er auch nominiert ist als Regisseur für den besten internationalen Film, und zwar Das Lehrerzimmer. Mhm. Habe ich leider nicht geschaut, aber sieht sehr, sehr gut aus. Also der Trailer spricht mich auf jeden Fall an. Es geht irgendwie um eine Schulklasse und es wird dann nach jemandem gesucht, der klaut in der Schule, und es geht ganz viel um Rassismus und Migration und so weiter und wie man mit Migrationsgeschichte umgeht und die versteckt. Und das heißt, lustigerweise gibt es da eine Metaebene.
Es ist eine Metaebene.
Es gibt mal wieder eine Metaebene. Und es gab einfach so ganz viele Schlagzeilen, wo über diesen Film oder über die Oscar-Nominierung von Deutschen berichtet wurde, und es stand immer so Sandra Hüller und Wim Wenders, und manchmal stand noch und Das Lehrerzimmer. Das heißt, sie haben seinen Namen einfach weggelassen. Es klingt nicht deutsch. Verstehen die Leute ja nicht.
Lehrerzimmer, deutsch. Aber ja.
Ilka Czaczek, nein, das weiß keiner.
Krass, das habe ich mitbekommen über den Twitter-Meta-Diskurs. Aber das ist so insane, dass man das einfach ignoriert. Also warum?
Und teilweise falsch geschrieben auch.
Ach, ja.
Und deswegen fand ich es cool, dass er es, ich glaube auch beim Spiegel wurde es falsch geschrieben. Mhm. Und er hat ihnen dann aber ein Interview dazu gegeben und die dafür kritisiert. Und die haben dann am Anfang von dem Text geschrieben, dass auch ihnen dieser Fehler unterlaufen ist und dass sie das jetzt aber korrigiert haben. Und das war so cringe beim Lesen. Aber ich fand es schön, dass er es überhaupt öffentlich gemacht hat, weil dadurch ist mal so ein Diskurs über dieses Thema entstanden, auch wenn leider nur ein sehr kleiner und nischiger und, glaube ich, nicht so viele Leute mitbekommen haben, wie das ist mit so einem Namen, der in Deutschland nicht als deutsch gelesen wird, aber er ist eben Deutscher, hier zu leben, weil ich das ja auch sehr gut kenne und wir da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass Leute dann einfach sagen, ich sag deinen Namen nicht. Oder weißt du, so die von 13 Fragen.
Die von 13 Fragen.
Die von Hotz und Humsi.
Die von Hotz und Humsi.
Ausgetrickst.
Keine Ahnung, wie sie heißt.
Aber weißt du, was ich meine? Das ist so, mir ist das schon so häufig passiert, dass Leute einfach gesagt haben, die sagen meinen Namen nicht oder so. Und das ist ja einfach exakt das, was ihm passiert ist. Und es ist so, wie, also er hat es als Deutscher geschafft, also er ist ja eigentlich schon der Vorzeigemigrant, wenn du es so nehmen willst, dass er es zu den Oscars geschafft hat. Das ist ja der German Dream. Mhm. Und trotzdem wird sein Name nicht genannt.
Ja, wie, im Prinzip dieselbe Geschichte wie Mesut Özil bis 2010.
Ja.
So. Furchtbar. Ganz kurz, Spiegel. Was zum Fick ist der Anzeigenhauptmeister?
Also, danke, dass du fragst. Der Anzeigenhauptmeister ist in der neuesten Spiegel-Reportage, die mittlerweile auf jeden Fall auch schon ein paar Millionen Leute geschaut haben. Ich hatte sehr viel Spaß, die zu schauen. Ich habe extra dafür einen Abend Shameless geskippt. Es geht um einen 18-jährigen jungen Mann, der in Grevenhainichen lebt.
Ja.
Wo auch das Splash immer stattfindet und das
Oh, da bin ich mal
meldet.
Mit dem Auto durchgefahren.
Yes.
Ja.
Legendäre Autostrecke auf dem Weg zum Splash durch Grevenhainichen.
Mhm. Der hat ein ganz interessantes Bürgerbegehren, als ich letzten Sommer dahin gefahren bin.
Ja, das glaube ich, dass die interessante Bürgerbegehren
sehr interessante, aber auch so gute Bürgerbegehren, ja? Wie so, bitte nicht den Sondermüll auf unserem Grundwasser abladen. Fand ich tendenziell gut.
Ja, auf jeden Fall trägt er privat oder hobbymäßig einen Anzug, der aussieht, als würde er irgendwie bei etwas zwischen Ordnungsamt und Müllabfuhr arbeiten. Also er hat so einen neonfarbenen. Er ist sehr sichtbar, neongelben und neonorangenen Anzug. Und sein Ziel ist es, in jeder Gemeinde in Deutschland eine Anzeige durchgebracht zu haben. Und er will damit einen Weltrekord, zumindest ins deutsche Guinness Buch der Rekorde kommen. Und er läuft halt wirklich den ganzen Tag, wenn er frei hat, durch die Stadt, macht Fotos von Autos, die falsch parken, lädt es in einer App hoch und zeigt die Leute an. Oder auch wenn eine TÜV-Plakette abgelaufen ist oder wenn irgendwie beim Auto, wenn du die Plakette nicht richtig lesen kannst. Es ist absoluter Wahnsinn.
Ich habe da viele Gefühle zu.
Ja.
Soll ich sie formulieren?
Ja.
Nummer eins ist, erstens finde ich finde es irgendwie okay, dass man sich übers Falschparken aufregt. Ich finde das, also klar.
Auch wenn jemand nur 10 Minuten was vor seinem Geschäft.
Das ist was anderes. Ich kann aber verstehen, dass das so einen abfucken kann und dass das halt auch so, gerade in einer Stadt wie in einer Stadt, nicht in Grevenhainichen unbedingt, aber in einer Stadt wie Berlin, kann das so schon als Radfahrer beschissen sein, dass die ganze Zeit auf dem Fahrradweg geparkt wird. Aber ich habe jetzt viel darüber geredet. Twitter. Ich kenne auf Twitter sehr viel oder sehe auf Twitter sehr viel so Fahrrad-Content von so Leuten, die mit einer GoPro durch den Straßenverkehr fahren und dann immer so Schnipsel hochladen, wie so ein Auto ein bisschen zu, also wirklich ein bisschen zu weit rechts fährt und dann wird dann so eine lebensbedrohliche Lage draus gemacht. So, ich wäre fast gestorben. So ein du bist eindeutig das schwächere Glied als Radfahrer. Du musst beschützt werden, gar keine Frage. Aber du wärst hier gerade nicht fast gestorben. Es ist alles gut. Und Radfahrer, so recht sie auch haben in ihrer Verkehrsplanung, und Radfahren ist gut, man sollte Radfahren statt Auto fahren, das ist sehr gut, können auch kranke Arschlöcher sein. Und diese Mischung aus so Denunziantentum und militanter Fahrradfahrer, die missfällt mir an der Stelle. Der eigentliche Schuldige an der ganzen Sache, finde ich aber, ist fucking Spiegel TV. Warum machen die denn immer, warum müssen die immer so ihre Spiegel TV-Kameras auf so Leute richten, die sich nett wehren können? Ein 18-Jähriger, der gern Anzeige stellt, ist ein Freak. Und ich war als 18-Jähriger auch ein Freak und ich bin sehr froh, dass auf mich nicht eine Spiegel TV-Online-Kamera gerichtet worden ist, weil ich wäre jetzt auch 3 Wochen lang durchs Internet gezogen
worden. Mit so einem Kommentar aus dem Off, wo du so als Nervensäge on the road bezeichnet wirst. Die Nervensäge on the road.
Ja, das bin ich. Das bin ich. Die hätte mich einfach auch filmen können, wie ich durch Rheindorf laufe und keine Ahnung, drüber nachdenke, wie ich in der Schach-AG besser werde.
Das Problem ist, er bekommt so oder so auf die Fresse, weil er geht ja wirklich,
aber es ist
geht in die Konflikte rein. Er geht zu den Leuten hin, stellt sich vor das Auto, macht ein Foto und da ist halt dann vielleicht jemand, der packt gerade, lädt gerade vor seinem Büro Kartons aus, sichtbar. Parkt falsch, aber parkt offensichtlich da gerade für 2 Minuten. Dann stellt er sich hin und macht ein Foto und dann kommt die Person und sagt, was machst du hier? Also, ja, sie parken falsch. Mach 200 Euro. Anzeige ist raus. Und sagt, ja, können wir hier jetzt nichts machen? Also, wer sind sie denn überhaupt? Der hat auch vorne an seinem Fahrrad so ein Zettel stehen. Es sieht aus, als würde da Polizei stehen, aber es steht Polizei da.
Genial.
Und das ist einfach so ein bisschen, sorry, aber du hast es dir selber eingebrockt. Du gehst durchgehend in den Konflikt und dann sind auch ganz viele Leute, die ihm entweder eine reinhauen wollen oder sagen, okay, dann rufen wir jetzt wirklich die Polizei. Und dann ist er so, okay, gut, dann der bleibt dann auch so ruhig. Ich würde, wenn ich den treffen würde, ich würde durchdrehen. Der sagt dann so, alles klar, dann rufen wir die Polizei, das können wir natürlich gerne machen. Dann ruft er sofort die Polizei. Hallo, guten Tag, ich bin hier gerade unterwegs in meinem Amt als Anzeigenhauptmeister und ich habe hier gerade...
Ist das ein Amt?
Nein, aber er nennt es so.
Okay, das finde ich lustig. Das finde ich lustig.
Nein, das ist nicht lustig. Nein, aber er stellt sich bei der Polizei vor als Anzeigenhauptmeister. Er ist ein 18-jähriger
das
Typ.
Das ist obviously hilarious.
Es ist nicht hilarious.
Doch,
er ist
ein saulustig.
Er ist so ein richtiges deutsches, spießiges Arschloch. Und wenn die Leute ihn fragen, warum machst du das? Warum verwendest du deine ganze Freizeit dafür? Er fährt ja von Gemeinde zu Gemeinde, um genug anzuzeigen. Dann sagt er macht das, weil es die Regeln sind.
Ich will den überhaupt
nicht... Die Regeln sind halt so in Deutschland.
Ich will den überhaupt nicht verteidigen. Und ich finde es tendenziell in diesem Fall vielleicht... Könnte es eine verlängerte therapeutische Maßnahme sein, wenn der tatsächlich mal auf die Schnauze bekommt? Bei mir hat das Wunder bewirkt in meinem Sozialleben, dass man manchmal auf die Schnauze bekommt. Aber als jemand, der auch freiwillig sich in Konflikte stellt im Internet, keinem 18-Jährigen tut es gut, von Millionen verarscht zu werden. Das
natürlich
ist echt,
nicht.
Aber warum sagt der denn ja zu dieser Spiegel-Sache?
Naja, weil er will ins Guinness-Buch der Rekorde, er scheint da die Öffentlichkeit zu suchen.
Ja,
ne?
Aber das ist so eine, das ist eine richtige, so eine 80er-Jahre-Idee. Wir machen, ich muss einen Weltrekord aufstellen, dann würde ich in die Öffentlichkeit
warum,
kommen.
Warum
das soll
will
einfach
man überhaupt
das Natürliche
Rekord?
Machen und einen Podcast oder einen Twitch-Stream eröffnen. Mehr muss man nicht machen.
Ja,
das stimmt. Wird schon.
Das stimmt wirklich. Ich habe auch nicht gecheckt, ob der so einen Instagram-Account hat. Da, so weit bin ich noch nicht. Ob der schon
es gibt so,
eine
so einen Fake-Twitter-Account von ihm.
Oh Mann. Ja, du hast natürlich recht. Ich mache mich drüber lustig, aber du hast natürlich recht. Das ist nicht cool. Aber sorry, er ist auch nicht cool. Er ist ein absolutes Arschloch. Er zeigt sein eigenen Nachbarn an. Und er begründet das damit, dass er etwas für die Gesellschaft tut, weil die 30 Euro, die er damit reinholt, oder meinetwegen die 100 Euro oder whatever, davon können ja ein paar Glühbirnen im Rathaus in Grevenhainichen ausgetauscht werden.
Also wir haben die Zeit der Diskussion über deutsche Leitkultur und wenn irgendetwas deutsche Leitkultur ist, dann dieser junge Mann. All das deutsche Kulturgut, das nichts mit Menschenrechtsverletzungen zu tun hat, das ist in diesem Mann vereint.
Es ist wirklich so. Und das Schlimme daran ist, dass er sich, und deswegen finde ich den, glaube ich, so schlimm, gar nicht, weil er irgendwie ein Freak ist oder weil der komische Sachen macht, da habe ich wirklich ganz, ganz große Sympathie damit, weil auch ich wäre mit 18 nicht viel cooler gewesen.
Nein.
Ein wenig schon, aber nicht viel cooler.
Also jeder 18-Jährige, den man so lang filmt, der kein Fußballstar oder Musikstar ist, der ist peinlich.
Auf jeden Fall. Aber was ich so schlimm daran finde, ist, dass er wirklich Leute anschwärzt und anzeigt und eben ja auch... Die müssen dann ja auch Geldstrafen bezahlen, die offensichtlich gerade, also er misst dann zum Beispiel ab, dass du wo geparkt hast, wo du eigentlich als Autofahrer gar nicht hättest sehen können, dass du da nicht parken kannst, aber da steht irgendwo ein Schild, 7 Meter, und dann misst er das mit einem Zollstock ab und dann bist du da 20 Zentimeter zu weit drüber über der Grenze und dann zeigt er dich an. Und dann fragt man ihn, warum machst du das? Findest du das jetzt nicht irgendwie ein bisschen sehr, also ein bisschen übertrieben? Und dann sagt er so, ja, aber so sind die Regeln in Deutschland. Und jemand, der so gehörig ist für Regeln, die offensichtlich absurd sind, dass es da jetzt um 20 Zentimeter geht. Wirklich, das sind Leute, die machen mir Angst, weil da denke ich mir so, dem könntest du wirklich alles einbläuen und einfach sagen, so sind die Regeln hier in Deutschland und dann würdest du es ausführen. Und das sind Leute, die ich gefährlich finde. Und wenn der so weitermacht, dann kann er sich echt nur radikalisieren. Und das auch noch in Grevenhainichen. Also, weiß ich nicht.
Ich bin auf deiner Seite, es sollte damit aufhören. Aber vielleicht kann man seine Energie anders channeln. Vielleicht kann der so, keine Ahnung, man könnte den zum Beispiel an so Autofabriken, von mir aus ans Tesla-Werk stellen und dann soll der da mal schauen, ob die Grundwasserschutzvorrichtungen alle eingehalten werden.
Gute Sachen einsetzen.
Ja, der hat eine Superkraft, der krass nervigste Mensch der Welt zu sein. Und er könnte einfach es hinbekommen, dass so Regeln, die bestehen, aber nicht eingehalten werden, zum Beispiel Steuerhinterziehung oder so, die könnte er mit seiner unglaublichen Nervigkeit, der könnte so Leute dazu zwingen, dass diese Dutzenden Milliarden an Steuern, die von reichen Menschen nicht gezahlt werden, dass die eingetrieben werden.
Das Lustige ist, er ist eigentlich so wie Leute, die von Vogue-Polizei sprechen, sich die Vogue-Polizei vorstellen. Ja. Nur andersherum.
Ja, er ist genau das, aber er ist vielleicht auch gemacht für die Arbeit in so einem Studierendensekretariat. Also, dass man dann so irgendwas nicht einreichen kann, weil da ein Sonderzeichen irgendwo fehlt.
Oh.
Und genau sowas, der wird eine fantastische Zeit in irgendeiner Behörde haben.
Ja, der wird
so
beim Führerscheinstelle arbeiten oder beim Jobcenter oder sowas.
Das ist schon eine gewisse Lust am Drangsalieren.
Ja.
Aber wer auch drangsaliert, ist Spiegel TV. Und mir stößt das so sauer auf,
ja,
auch diese ganzen Pennymark-Dokus, wo dann so wirklich so einfach arme Menschen vor die Kamera gezerrt werden und ausgelacht werden.
Die kenne
so
ich nicht, worum.
Diese Penny-Reeperbahn-Mark-Dokus?
Kenne ich nicht, nee.
Das war so Anfang von Corona, waren die riesengroß. Und das waren so Doku-Serien über den Reeperbahn-Pennymarkt in Hamburg.
Mhm.
Und das wurde dann so kultig Hamburg, hahaha, Alkoholismus, Drogenmissbrauch. Und das war halt einfach so ein Draufhalten an Obdachlose, an Betrunkene, an Leute, die immer wieder da hinkommen, weil es halt der Pennymarkt an der Reeperbahn ist.
Ja, einfach klassistisch und von oben herab.
Es ist einfach arme Menschen vor die Kamera zerren und sich dann drüber lustig machen. Und ich fand es auch, als ich zum ersten Mal gesehen habe, funny und lustig und es gab auch ganz viele Memes daraus.
Mhm.
Aber es ist halt einfach so ein Zeigen auf Leute, die leider, haha, warum musst du denn den Kohl kaufen, wenn er im Sonderangebot ist?
Oh nee, wirklich?
Ja,
oh.
In diese Richtung geht es.
Ja.
Und ich verstehe, dass man das kultig findet. Man findet ja auch den goldenen Handschuh als Roman und als Phänomen, als Kneipe kultig und cool. Aber letztlich ist es genau dieser Sozialvoyeurismus. Und jetzt schauen wir mal, wie
Chantal bei Fuck You Goethe.
Wie Chantal bei Fuck You Goethe. Bloß, dass Jelle Hase saugeil viel Kohle dafür bekommt und die
und
halt
eigentlich
nichts.
Eine mega coole Person ist.
Die ist wirklich cool. Jella Hase, die ist, glaube ich, cool. Die mag ich.
Ja, ich mag die auch.
Die hat auch einen RAF-Bezug, ja.
Was hat die für einen RAF-Bezug?
Die hat mal in einem Weltinterview gesagt, dass so die Beweggründe und der Antikapitalismus der RAF ja an sich nichts Schlechtes waren.
Stimmt, ich erinnere mich, das war ein Riesenskandal.
Und dann wurde die so, diese Schauspielerin hat RAF-Sympathien rausgezerrt.
Oh, das ist gar nicht so lange her, ne?
Das war, ich kann mich nicht erinnern, welches Datum es war, aber ich weiß, dass ich diese Nachricht gelesen habe, als ich in Köln-Ehrenfeld auf dem Bahnsteig stand. Und ich hatte keine Maske auf, das heißt, es war, ich würde sagen, Frühjahr 2022.
So geil, wie man es danach misst.
Ja, ich kann mich an ganz
viele... Kann nur vor oder nach Corona gewesen sein.
Ich kann mich an ganz viele Dinge, ganz viele Ereignisse nur erinnern darüber, dass ich weiß, welchen Tweet ich davor oder nach geschrieben habe. Und dann suche ich den Tweet und dann kann ich genau sagen, welchen Tag das ist. Ganz genau kann ich manche
Sachen... Das ist ja krass.
Ja.
Und okay, das finde ich heftig.
Also ich weiß, manche...
Obwohl, ich gucke bei mir nach Jobs, glaube ich. Doch, bei mir geht es nach anderen Dingen.
Mhm.
Ja, doch, check ich. Aber Tweets ist schon oddly specific.
Früher konnte ich so anhand von Fußballspielen bestimmen, wann was passiert ist. Also ich weiß, dass ich mir Kreuzband, Außenband und noch irgendwas in meinem Knie ruiniert habe an dem Tag im Frühjahr 2010, als Bayern im Champions League Halbfinale gegen Olympique Lyon gespielt hat. Und ja.
Also ich messe einfach nach Dua Lipa Ära. Oh. Welche Haarfarbe hat es?
Welche haben wir denn im Moment?
Ja, jetzt haben wir die Rothaarfarbe, das müsst ihr ja mittlerweile wissen.
Und welche heißt, hat die Ära einen Namen?
Nee, die nenne ich jetzt einfach die Zeit, wo Dua Lipa rote Haare hat.
Okay, aber ich dachte, es hätte so einen Namen, die Ära. Wie so ein Maya-Kalender.
Nee, also
wir verlassen die Ära des Schwarzen Panthers.
Nein, nein.
Schade. Fände ich aber gut irgendwie, dass man das daran misst.
Ja.
Ich laufe, wenn ich hier vom Podcast-Studio nach Hause laufe, laufe ich immer an einem ganz langen Dua Lipa-Plakat vorbei.
Oh,
auf
schön.
Der Höhe Janowitzbrücke ungefähr.
Schön, ganz da lang. Muss ich auch mal vorbeilaufen. Ganz lang.
Riesenlang, unglaublich lang.
Oh, ich wollte auch noch einen Musiktipp da lassen. Hatten wir nicht mal Musik-Jingle? Wollten wir nicht, oder war der einfach nur Musik?
Das war, wir können den jetzt erfinden.
Kannst du den bitte nochmal finden, kurz für mich?
Musik.
Toll. Wow, ja, herzlich willkommen.
Ich glaube, der ist aus Deutschland von Kultur geklaut. Aber dafür zahlen wir ja eh. Aber
bei Aspekte gab es den auch safe früher.
Ja, auf safe, 100%.
Ja, herzlich willkommen in dieser neuen Kategorie. Ich dachte, wir können ja auch mal ein bisschen über Kultur sprechen, als hätten wir nicht heute genug über Kultur gesprochen. Ich wollte mal ein Album empfehlen. Wir haben lange nicht mehr über Musik gesprochen. Und zwar kam am Freitag ein Album raus, auf das ich mich sehr lange gefreut habe, von Paula Hartmann, Kleine Feuer. Und ich liebe das sehr und ich kann es euch nur ans Herz legen, dieses Album zu hören. Ich finde es fantastisch. Sie ist gerade für mich, also dieses Jahr ist jetzt März, ist jetzt schon das Album des Jahres für mich. Also ich bin gespannt, also in Deutschland, das deutschsprachige. Ich bin gespannt, ob da noch jemand Crow. So rankommt. Vielleicht Crow, ja. Mhm. Aber nur, wenn er bei Ken Jebsen rappen würde. Das wäre mir wichtig.
Irgendwie. Das fand ich auch cool. Fand ich cool. Prinz Pi hat früher ganz viele so Songs gemacht über Verschwörungstheorien. Vielleicht wäre das nochmal eine Idee. Sorry, erzähl weiter mit Paula Hartmann.
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich mittlerweile, also früher war ich eine sehr arrogante Musikhörerin. Mhm. Weil mir war es sehr wichtig, als Erste dabei gewesen zu sein. Und mir war das dann auch wichtig, dass ich dem Account, und das ist mega cringe, aber ich stehe da mittlerweile drüber, weil ich war halt so, und da reden wir über den Anzeigenhauptmeister, ich war mega uncool und peinlich. Wie jeder 18-Jährige habe ich mich für was Besseres gehalten, ist ja wohl klar. Und ich habe, mir war es dann zum Beispiel wichtig, dass ich dann irgendwie rechtzeitig schon Merch hatte, bevor die anderen das haben oder dass ich die CD schon hatte oder später, dass ich dann im Instagram-Account schon früher gefolgt bin oder auf Spotify gefolgt bin oder was auch immer.
Das, was der Anzeigehauptmeister für Autos ist, warst du für Musik?
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall 100%. Das ist mega peinlich und mittlerweile bin ich gar nicht mehr so, weil ich es einfach cringe finde, Leute sollen an Musik Spaß haben und ich bewerte auch nicht, was andere Leute für Musik hören und will mir irgendwie anmaßen zu sagen, ob das gute oder schlechte Musik ist. Und ich finde es so schön, wie ich mittlerweile gelassener geworden bin, im Sinne von, früher hätte ich Paula Hartmann von Anfang an entdeckt haben wollen und dann so den ganzen Weg mit begleitet haben wollen. Und ganz ehrlich, mittlerweile bin ich so, ich habe bei Paula Hartmann voll lange gebraucht. Irgendwie habe ich die anfangs gar nicht gefühlt. Und ganz viele in meinem Freundeskreis fanden die super toll. Mir war das zu poetisch. Ich hasse eigentlich so poetische deutsche Musik. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Auch nicht poetischen deutschen Rap. Ich habe richtig lange gebraucht bei der und jetzt habe ich die so in mein Herz geschlossen. Und deswegen wollte ich nochmal meinem jüngeren Ich sagen, dass manchmal brauchen Dinge Zeit. Man muss nicht von Anfang an dabei gewesen sein. Manchmal muss man Leute auch so Dinge auch so wachsen lassen. Und das hatte ich bei Paula Hartmann. Jetzt finde ich die so gut, wie ich sie wahrscheinlich sonst nie gefunden hätte. Ich finde die ganz, ganz toll.
Darf ich meinem jüngeren Ich auch was mitgeben?
Ja, sag du deinem jüngeren Ich noch was.
Wasch dich mal. Ganz im Ernst. Du bist jetzt 16 Jahre alt. Fang dich mal an, wöchentlich mindestens 5-mal zu duschen. Kleiner Tipp von mir.
Hast du auch noch einen Musiktipp? Wir sind noch in der Musikkategorie.
Nee. Ich würde als Musiktipp habe ich das Rauschen der Wälder an einem windigen Tag.
Oder einfach mal für Vogelgezwitscher. Das ist auch ein Mental Health Gadget.
Aber es ist nicht Schweigekloster kompatibel.
Der Wald ist auch mal ein Fenster auf. Da
aber Vögelgezwitscher sind drin. Das ist ja gesprochen. Aber wenn Wald sich im Wind wogt, dann ist es kein gesprochenes
Wort. Wenn ich ein Tier wäre, ich wäre ein Vogel.
Ja, 100%.
Ich würde die ganze Zeit nur quatschen. Ich würde nur quasseln.
Du bist vogelcoded, das stimmt.
Oder?
Ein bisschen vogelcoded.
Ja, okay. Gut, das waren die Themen für diese Woche. Das war alles, was wir erzählen wollten, glaube ich. Also wir haben noch viel mehr zu erzählen, aber wir können halt nicht 3 Stunden Podcast machen.
Machen wir nächste Woche weiter. Irgendwann möchte ich lang über Düne reden. Aber vielleicht mache ich das auch einfach als...
Dune.
Ja. Vielleicht mache ich...
Okay, du guckst ja jetzt gleich Zone of Interest.
Mhm.
Dann können wir die nächste Woche besprechen, was gut ist, weil dann wissen wir auch, ob der einen Oscar gewonnen hat.
Mhm.
Und ich nehme mir jetzt vor, und ich hoffe, ich schaff's, wenn ich ein Kinoticket kriege, Dune zu schauen.
Ja.
Und dann machen wir nächste Woche die große Kinoausgabe.
Ich bin nämlich richtig wurmpilt im Moment und ich habe ganz viele Meinungen und Themen aus Dune, die ich besprechen möchte. Aber ich glaube, am Ende ist es so, dass Dune und Dune 2 beides Filme waren, die im McFit beworben worden sind. Und deshalb darf man diese Filme auch nicht zu weit überinterpretieren. Am Ende ist es ein geiler, sandiger Wurmfilm. Und das finde ich gut.
Zone of Interest wurde auf jeden Fall nicht im McFit beworben.
Das wurde nicht... Wurde leider nicht.
Darf man so einen Witz machen? Weiß ich nicht.
Nee, finde ich einen guten, okay, fand einen guten Gag. Ganz kurz. Manchmal gibt es im McFit so, ich war mal in einem McFit, in dem es so ein Boxautomat gab, wegen irgendeines Films. Ich weiß nicht mehr welcher, aber das war interessant und ich finde, es sollte der ist das nicht in, ist der nicht.
Was redest du?
Irgendwann mal muss ich in die Recherche über den McFit-Gründer gehen. Der ist doch vor ein paar Jahren über Costa Rica irgendwie verschollen. Egal. McFit-Gründer, falls...
Mir geht's zu schnell.
McFit-Gründer, falls du das hörst, ich möchte mehr so komische Geräte haben, die so filmbranded sind. Ich möchte ein Cars Laufband haben. Ja, viel Spaß. Tschüss. Bewerten, folgen, teilen.
Den Frauenbereich TikTok, bitte mit Barbie dann.
TikTok. Rezension.
Ich finde, ihr könntet mal wieder dem Podcast 5 Sterne geben.
Gebt mal dem Podcast wieder 5 Sterne. Bitte, und falls ihr ein Schweigekloster besitzt und das gerade heimlich hört in der Mittagspause und niemand mitbekommen hat, dass ihr gerade Worte hört, dann schreibt mir mal, ich möchte ins Schweigekloster. Das ist, glaube ich, ein Ziel, das ich dieses Jahr durchziehen möchte. Aber auch nicht zu lang. Tschüss.
Tschüss.
Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von SimOn Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.